Einmal tief durchatmen, bitte. Einmal sacken lassen. Einmal das Gefühl einsammeln, was das alles bedeutet und was das vor allem auch mit mir gemacht hat. Triple Double, mein Name ist Nico Becksmann, bei mir ist Dre Vogt. Als wir beide angefangen haben zu quatschen, hast du gedacht, dass es so schnell dazu kommt, dass die New York Knicks Champion werden? Sei ehrlich, wenn du vor ein paar Jahren guckst, das war doch ein Müllhaufen.
Ja, aber lange Zeit war das halt nicht gut. Auch so nicht gut, dass ich, glaube ich, über die Jahre auch, glaube ich, in der deutschen Knicks-Community, die ja relativ stark ist, gibt ja die Knicks Nation Germany und sowas, da war ich schon so ein bisschen verschrien, weil ich weiß nicht, damals bei The Zone, hatte ich, glaube ich, das ein Jahr, glaube ich, 10 Knicks-Spiele, die ich kommentieren musste und manche Leute haben schon mal... Leute haben dann schon immer so kommentiert, boah, der Arme, was hat er eigentlich The Zone getan, dass er immer diese Spiele machen muss und so. Und dann bin ich aber auch immer jemand gewesen, der natürlich, wenn ich kommentiert habe, ich war ja da kein Frühstücksdirektor, wie ich manchmal Leute machen, sondern wenn ich halt da Scheiße gesehen habe, aber eben auch das sagt, dass das Scheiße ist. Und das haben damals mir viele übel genommen, das weiß ich noch, in der Knicks-Community, nach dem Motto, der mag die Knicks nicht, der redet immer alles schlecht. Nein, das war eben auch alles schlecht. So, das wissen wir rückblickend auch. Aber jetzt wissen wir halt auch, dass es viel, viel besser geworden ist. Aber ich gebe dir auch recht. Also klar, wir haben hier gesprochen vor 4 Wochen schon, habe ich gesagt, ich glaube, die kommen in die Finals. Und wir haben vor 3 Wochen schon, habe ich gesagt, ja, ich glaube, die werden Meister. Aber hättest du mich das vor einem Jahr gefragt oder vor 2, hätte ich auch immer noch gesagt, nee, ich glaube, da fehlt zu viel. Ich glaube, ne, das fehlt defensiv einiges. Ich weiß nicht, ob die angesichts der großen Konkurrenz im Westen genug haben. Und jetzt wissen wir, dass diese Bedenken vielleicht nicht unbegründet waren, aber kein Grund, dass sie jetzt nicht Meister geworden sind. Und das macht sie auch so speziell. Weißt du, was ich meine? Die waren eben Außenseiter vor der Serie. Die haben... Das war es, 72% der Zeit dieser Finals haben sie nicht geführt.
Sie lagen das ist eigentlich die krasseste Statistik, finde ich.
Ja, sie lagen unglaublich oft mit zweistellig hinten. Und dann natürlich dieses vierte Spiel, was natürlich in alle Ewigkeit leben wird. Und dann ein Spiel 5 am Ende, Jalen Brunson mit, kann es glaube ich nicht anders sagen, mit so einem letzten Viertel, das waren 15 Punkte, das waren die meisten Punkte seit MJ. Als er bei den Bulls gespielt hat, also ne, das allein diese Zahlen und allein dieses Spiel 4, wie das gelaufen ist, das zeigt ja, was für ein krasser Lauf das war dieser Mannschaft. Und man hat das ja manchmal besprochen, diese Teams of Destiny, nennen das die Amerikaner, weißt du, irgendwie alles klickt, wo einfach die Summe der Teile größer ist, als sie eigentlich sein sollte. Und das kann man einfach ganz klar über diese New York Knicks sagen, die, wenn du dich erinnerst, vor einem Jahr, als man ausgeschieden war, da in den Conference Finals gegen Indiana, da musste der Trainer gehen. Da hat man die ganze Zeit über Giannis Antetokounmpo nachgedacht. Ne? Auch diese Saison hatten sie ein paar Mal ja so ein paar Phasen, wo es nicht geil lief. Man hat den Cup gewonnen. Man hat das Double ja auch geholt. Aber nach
unglaublich
Cup,
auch, ne?
Genau, aber danach haben sie damals von 11 Spielen, glaube ich, nur 2 gewonnen. Und man dachte, ah, okay, jetzt haben sie so ein bisschen so ein Hangover oder sind sie jetzt auch so ein bisschen, haben sie über ihr Niveau gespielt. Es ist einfach so viele geile Geschichten, die diese Mannschaft erzählt hat. Und das ist für mich auch so ein bisschen immer das, soll ich das sagen, das Sportromantische im Basketball. Ne, natürlich gibt es in allen Mannschaftssportarten, ne, wenn du Mannschaft gewinnen willst, musst du Opfer bringen. Ne, keiner kann es alleine packen, so, aber ich finde im Basketball, wo ja jeder auf den Korb werfen könnte, wo jeder einen Fehler machen kann, ne, wo eben nicht nur, was ich, ein paar Leute nach vorne laufen und den Rest hinten stehen, wo du jeden Mann brauchst, vorne wie hinten, da ist das einfach nochmal krasser, wenn du eine Truppe hast, die einfach eigentlich unterlegen ist, wenn man sagt, wenn die einzelnen Teile sieht und es dann doch schafft. Und vor allem auch immer schafft, nach solchen Rückschlägen wie in diesen zweistelligen Defiziten, die sie da ausmerzen mussten, da immer wieder zurückzukommen, diesen Glauben zu haben und zu ackern, zu fighten und einfach, also viel sportromantischer geht es ehrlich gesagt nicht.
Das ist genau das. Und ich sag dir also diese 53 Jahre, ne? Und für mich sind es auch 30 Jahre Knicks-Fan. und viel leiden. Ich habe ja quasi selbst auch schon angefangen, ich hätte ja auch Bulls-Fan werden können in einer Zeit, wo Michael Jordan immer Titel gewinnt, aber ich bin Knicks-Fan geworden, weil die Art und Weise, wie dieses Team damals gekämpft hat und wie es als Team sich versucht hat, gegen das Übermächtige zu stemmen, das hat mich gereizt, das hat mich fasziniert, das ist das, was mich an denen groß gemacht hat. Und jetzt denen dabei zuzugucken, wie die vor unvollendeten Frühjahr irgendwann daran gescheitert sind und die sie jetzt hier aber verendet haben, aber mit der gleichen Identität und mit der gleichen Attitude, habe ich das Gefühl. Eine Truppe, die von A bis Z alle Kritiker hat Lügen strafen lassen, die alle Probleme, das hat ja auch selbst Jalen Brunson auch noch, glaube ich, im letzten Interview auch noch gesagt, ne? Dieses alle, die ein Problem ihnen vor die Tür gestellt haben, haben sie quasi angeguckt, haben das Problem gelöst und sind weitergezogen. Ja. Davon redest du ja auch im Sport. Das hast du ja auch 100% und das weißt du. Aber ich finde die Art und Weise, wie, also ich bin da fast schon. Ich gehe nicht von den ganzen Bandwagon-Fans, die wir werden jetzt mehr, das weiß ich auch und sowas. Alles herzlich willkommen, kommt alle ran, ist okay. Ihr wisst nicht, was für ein Schmerz das ist, 30 Jahre lang und feiert jetzt gerne eine Meisterschaft. Aber ich finde, man hat selbst dieser Stadt angemerkt, was es auslöst oder was es auslösen kann, wenn eine Sportmannschaft für eine Stadt einen Titel holt in dem Ausmaß. Ich fand, das war so eine krasse Energie. Ich war wirklich, Digga, ich war kurz davor, ein Ticket zu kaufen. Einfach nur hinzufliegen. Einfach nur, um in diesen Straßen dabei zu sein und auf dieser Hauswand dieses Screening da zu gucken und in der sechsten Straße daneben, weil das waren ja insane Bilder, die du da gesehen hast. Einfach nur, um zu spüren und diese ganzen Kommentare über, wenn du dich fragst, was Community ist, geht zu einem Knicks-Spiel in den Finals auf die Straßen von New York, dann weißt du, was Community ist. Und dieses Meme mit My Mayor is Muslim, My Bagel is still Jewish, Trump killed the vibe und Knicks in Five und so. Das musst du mal sagen, aber ich habe das Gefühl, das sind Energien, die kennen wir alle, die wir Sport machen, dass es das manchmal gibt. Aber die kannst du ja mit Knicks begründen, erklären oder argumentieren, außer mit dem Wahnsinn von Jalen Brunson, der einfach gesagt hat, ja, wir gehen weiter.
Ich meine, da kommt viel zusammen natürlich in New York. Also man muss zum einen natürlich wissen, dass New York City, also wir reden ja in der Regel immer Manhattan immer, obwohl das natürlich nur eines der fünf Boroughs ist, aber es ist ja Basketball, hat ja einen ganz besonderen Platz in Manhattan, einfach weil das natürlich ist ja eine Insel am Ende des Tages, die zugebaut ist. Jeder kennt die Bilder der Skyline und wo du wenig Grün hast. Natürlich hast du den Central Park und sich Bryant Park oder so, aber du hast ja eigentlich ja zum Beispiel keine Fußballplätze großartig. Du hast da auch, natürlich gibt es Hallen, wo man drin Sport treiben kann, natürlich, aber wenn es darum geht, was macht eigentlich der Autonormalverbraucher so an Sport, dann reden wir halt eigentlich in New York eigentlich über vor allem über Basketball. Also Baseball, Football kannst du auch nicht wirklich spielen in Manhattan. Wo denn? Also klar wird es ein, zwei Sachen da geben, aber am Ende des Tages hast du den Platz gar nicht, weil der Platz viel zu wertvoll ist. Aber es ist in Manhattan nun mal so, dass jeder, mehr oder weniger jeder Kinderspielplatz hat einen Basketballplatz dabei. Deswegen heißt es ja auch Playground, was ja einfach Spielplatz heißt und nicht Basketballplatz. Aber egal, ob es Rucker Park ist oder hier The Cage, da ist immer ein Spielplatz nebenbei und dann ist da halt ein Basketballplatz. So. Und das ist das, womit eben alle New Yorker auch mehr oder weniger in Kontakt kommen mit eben Basketball. Und musst du auch, weißt du ja auch, also die Football-Teams spielen alle in New Jersey. Ne, die Baseball-Teams, die Yankees spielen in der Bronx, die Mets spielen in Queens und die Knicks sind das einzige Team, was in Manhattan spielen. Mit den Rangers als Eishockey, aber Eishockey kann man so ein bisschen vernachlässigen. Eishockey kannst du auch nicht großartig auf der Straße spielen. So, und dann ist es einfach so, dass die Knicks natürlich in den 70ern diese zwei Meisterschaften hatten. Dir muss ich nichts erzählen über Hip-Hop-Culture in New York und die Verbindung, die es da zum Basketball gab und gibt natürlich. Und auch was den Style und so angeht. Das hat einfach schon immer einen ganz besonderen Platz im Herzen gehabt. Und das waren eben auch die Stars. Ne? Basketballspieler, die kennst du eben auch. Ne? Die sind länger als alle anderen. Du kennst die, siehst die Gesichter immer beim Footballspielern, weißt du nicht, die haben immer einen Helm auf. Also ne, das war einfach in New York, es ist halt krass. Und dann eben die lange Leidenszeit, die sie jetzt hatten. Und immer auch die großen Ansprüche. Du hast diese Arena, die nicht die schönste ist der Liga, aber eine Arena, wo du weißt, wenn du hinkommst und die sind gut, dann sitzen da halt auch 16.000, 18.000 Menschen, die Ahnung vom Basketball haben. Minus den Touris, die vielleicht einfach nur hingehen, weil sie mal einen Spieler sehen wollen. Das ist halt ein anderer Vibe. Und ich glaube, was heutzutage noch hinzukommt, ist einfach, ich glaube, die Menschen wissen mittlerweile ziemlich genau, dass es einen unglaublichen Wert hat, wenn was echt und authentisch ist. Also ich meine, jetzt will ich gar nicht von KI und so anfangen, aber eigentlich so gefühlt 90% der Sachen, die wir heutzutage erleben, sind eben über Social Media. So, und das sind Sachen, wo wir wissen, okay, das ist vielleicht ganz witzig, es gibt mir jetzt einen kurzen Endorphinausstoß, aber ich erlebe nichts mit irgendjemand anders. Man geht ja nicht mal mehr großartig ins Kino, weil man vor Netflix sitzt und uns alleine guckt, wenn es gut läuft, noch mit einem Partner oder so. Aber diese Gemeinschaftserlebnisse, ich glaube, die sind einfach super selten. Und ich habe natürlich auch die Videos gesehen, da, ich glaube, es war in Williamsburg, wo sie da mit dem Beamer das Spiel an die Wand beamen und draußen stehen 5000 Leute und singen halt Empire State of Mind.
Das ist schon Gänsehaut, da kannst du mir erzählen, was du willst.
Genau,
Digga.
Ja, das meine gibt ich. Genau.
Wo soll das sonst entstehen?
Genau, es ist halt, der Sport ist das Letzte, was uns das gibt, würde ich ehrlicherweise sagen. Und wenn man überlegt, wo die Reise noch hingehen kann mit KI und all diesen ganzen Sachen in den nächsten Jahren, der Sport wird immer das sein, was am Ende noch real bleibt. Und deswegen, glaube ich, hat es diesen krassen Effekt eben auch gehabt auf New York. Wie gesagt, gepaart mit diesen 53 Jahren. Ich glaube, im Endeffekt kann man es nur vergleichen, so ein bisschen wie mit Chicago damals, als die Cubs gewonnen haben. Allerdings, in Chicago ist es ja auch zweigeteilt. Klar haben wir auch die Nets in New York, aber es gibt ja quasi keine wirklichen Nets-Fans. So. Also von daher nur ein paar, eine Handvoll. Aber zum Beispiel, als in Chicago die Cubs gewonnen haben, nach, glaube ich, 103 Jahren, das war ja auch was unglaublich ist. Oder halt, ich weiß nicht, aber die Boston Red Sox waren wie viele Jahre? Wie 70 Jahre oder so waren die nicht Champion. Also, das war schon was ganz Besonderes, was wir da gesehen haben. Und das ist geil. Und witzigerweise, letztes Mal, als eine Fußball-WM in den USA waren die Knicks ja auch im Finale. Und damals haben sie ja in 7 Spielen dann leider verloren, aus Knicks-Sicht leider verloren gegen Houston.
Ja, aber ey, das ist eine Sache, die mir immer aufgefallen ist bei diesem ganzen Gerede Hip-Hop. Der Geburtstag ist August 11, 1973. Und das letzte Mal, dass die Knicks eine Meisterschaft geholt haben,
ja, war im Juni 73. Ja,
1973. Das heißt, die Knicks holen einen Titel, danach wird Hip-Hop geboren und dann war erstmal 53 Jahre lang vorbei. Kleine Randnotiz nur, aber das, was du beschreibst, ist, glaube ich, auch das, was an Energie, glaube ich, die Knicks für mich immer ausgemacht haben. Warum ich bin nicht Fan von Basketballspielern geworden. Ich bin nicht Fan von Stars geworden. Ich bin nicht Fan von irgendwas, wo Scheinwerfer draufgelegt worden, sondern ich bin Fan davon geworden, was diesen Sport ausmacht, was er wahrscheinlich auch mit dieser Stadt gemacht hat. Und dann in dem Blick auf das Team, und das ist ja der sportliche Aspekt, wenn du dir die Geschichte von Jalen Brunson anguckst, du bist mehr der Experte als ich, aber wie ich das alles lese, also eigentlich hat der doch alles Potenzial, ein fucking Icon zu werden.
Auf dem Weg.
Vielleicht ist das jetzt schon in New York, aber auch für Basketball generell. Weil du kannst mir nicht erzählen, der wird basketballseitig in der Liga, der wird nicht ganz so, mal, heißt das immer, der ist zu klein, der ist zu Dings, die Knicks, das schlechtes Team, die alle zusammengestellt. Und ich habe das Gefühl, dass es Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt eine so eine traumhafte American Dream Geschichte. So.
Ja. Ja, ich meine, klar, er ist natürlich auch ein Spieler, in dem sich viele Fans immer wiedererkennen. Ne? Ich meine, der ist keine 1,90, der sieht jetzt auch nicht unbedingt super athletisch aus. Der macht alles mit Fußarbeit, mit Sachen, die sich wahrscheinlich jeder andere auch aneignen könnte, wenn man denn die Zeit reinstecken würde. Sicherlich gehört natürlich das Talent dazu, aber ne, wenn man so drauf guckt, denkt man, oh, das könnte ich vielleicht sogar auch noch, obwohl es natürlich nicht so ist. Und das ist natürlich was, was sie natürlich eh schon, glaube ich, für viele einfach dann so zu einer Identifikationsfigur macht. Und dann, dass er einfach jemand ist, der zum einen natürlich auch auf Geld verzichtet, auf viel Geld, damit die Knicks ihr Team verstärken konnten. Was nicht, ich sage es mal dazu, weil Leute mal denken, ja, da können die alle auf Geld verzichten, dann können jedes Team verbessern. So ist es auch nicht. Also es muss schon genau passen, dass wenn du auf Geld verzichtest, dass das Team neue Spieler holen kann. Und bei ihm war es so. Aber das war wichtig für diese Mannschaft. Dann, dass er eben dieser klare Anführer ist und einer ist, der auch immer am Ende, wenn sie ihn brauchen, dann übernimmt. Und aber auch nicht so, dass er jetzt jedes Ding nimmt, sondern der erarbeitet sich halt dann diese Abschlüsse, erarbeitet sich halt diese Punkte. Und dann genau jetzt da zu sein in diesem fünften Spiel, wo es ihm ja in den ersten ein, zwei Partien also wirklich nicht gelungen ist, da großartig voll aufzutrumpfen. Da mussten andere erstmal mitarbeiten. Ja, das ist einfach so eine krasse Story, dass er sich in dieser Serie immer mehr daran gewöhnt hat, wie sie ihn verteidigt haben und immer mehr Lösungen gefunden hat. Das ist also auf so vielen Ebenen einfach eine geile Geschichte. Und ich glaube, was auch ein bisschen mitschwingt, ich glaube, jeder, der irgendwo arbeitet mit einem Team oder so, man wünscht sich wahrscheinlich so einen Mitarbeiter wie Jalen Brunson. Einfach so einen Typen, der einfach immer da ist, wenn du ihn brauchst, der auch vielleicht mal sich ein bisschen vor dich stellt, ne, und einfach dich mitzieht und einfach totaler Leader ist. Ne, weil es war einfach eine krasse Mannschaft, muss man auch ganz klar sagen.
Genau, und ich glaube, das ist nämlich der Grund, warum sie den Titel geholt haben, weil sie eine krasse Mannschaft waren. Wahrscheinlich mit einem drum und dran, mit also was vielleicht dort drumherum an Geschichten passiert ist und so, scheint ja dieser Kern in sich so geschlossen gewesen zu sein, und das mache ich an Brunson fest, aber auch an den Charakteren, die er um sich rum gebaut hat. Und natürlich ist sicherlich, also es ist ja auch so, es gibt ja genug Leute, die im College zusammengespielt haben, die es dann vielleicht schaffen, auch mal zusammen in der NBA zusammenzuspielen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Villanova-Geschichte nochmal ein kleines bisschen mehr Mindset auch ist, was da entstanden ist, durch die Protagonisten glücklicherweise, weil das alles Typen sind, die mit dem gleichen Approach rangehen, egal in welcher Liga, egal wo, und offensichtlich honestly, sind alles Multimillionäre, sind alles Superstars, aber honestly an das glauben, was ein Team braucht. Und das wiederum ist die Veränderung der Geschichte der New York Knicks für mich. Ich kenne die 70er Jahre Knicks nicht, ich weiß nicht, wie die damals Meister geworden sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht auch anders mit dem New York Hustle groß geworden sind, und der ist das Tal der Tränen, durch den man, ich als Knicks-Fan, über 30 Jahre gegangen bin, mit wahnsinnigen Trikots, die ich alle im Schrank hängen habe, mit Namen, die alle schon längst nicht mehr da sind und die alle, ne, an denen ich verzweifelt bin, und auf einmal kommen die Villanova Boys und sorgen dafür, dass New York das wird, was es wird. Und dieser, das war auch für mich der emotionalste Satz in dem Interview danach, so von wegen, was sagt es, was macht es für dich, warum du hier mit New York Meister und deinem Vater, und er hat einfach nur gesagt, das ist der Grund, warum ich nach New York gekommen bin, und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dann denke. Und das meint er nicht, das meint er nicht nur für die Schlagzeilen, sondern das meint er ernst.
Ja, es gab auch diesen schönen Satz, ich glaube, es war dann, war das von Mikal Bridges, ich weiß gar nicht, ich glaube von Josh Hart, der meinte, naja, wenn man in New York spielt, man lernt relativ schnell, dass das Trikot der Knicks viel schwerer ist als die anderen Trikots in der NBA. Weil das eben eine Truppe ist, die für diese Stadt eben so, so wichtig ist, obwohl sie ja eben so oft so lange keinen Erfolg hatten. Ich meine, man muss schon dazu sagen, klar, 73 waren sie letztes Mal ganz oben, aber ne, man war in den Finals 94, man war in Finals 98, danach, 99, danach war natürlich nichts mehr lange Zeit. Es ist einfach geil, dass es jetzt geklappt hat, nach all der Zeit, weil es einfach auch auf die richtige Art und Weise klappt. Also ja, auch wie die Mannschaft zusammengestellt wurde. Normal sagt man ja heutzutage, du musst deine Spieler halt draften und dann guckst du, dass du irgendwie ein paar Ergänzungsspieler dazu holst, als Free Agents oder so. Und die haben sich halt alles per Free Agents geholt, eben Jalen Brunson ja aus Dallas, aber auch natürlich dann per Trades ihre eigenen Draftpicks getradet für Leute wie Mikal Bridges. Sie haben Karl Towns dann geholt aus Julius Randle und Dante DiVincenzo, der ja auch noch ein Villanova-Boy war, was ja auch damals ein bisschen kontrovers war. Da müssen wir nicht unbedingt traden für Karl Anthony Towns. Und jetzt hat das alles halt gepasst, und Leon Rose, der Manager, der lange auch Agent war, wo auch die Frage war, warum macht man denn so einen Agenten, dieser zum Manager, macht man so ein bisschen noch den Bock zum Gärtner. Das hat sich jetzt alles total ausgezahlt. Und ich finde es immer schwer zu sagen, so, dann haben die jetzt ihre Chance genutzt, und das wird es jetzt sein, die werden nicht mehr Meister, das finde ich auch ein bisschen despektierlich, aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass das war so jetzt diese eine Chance, die sie jetzt hatten, und sie haben die halt einfach komplett am Schopf ergriffen, wenn man gesehen hat, wie San Antonio aufgetreten ist, wie dominant die stellenweise waren, mit Spielern, die 21, 20, 22 Jahre alt sind, das war schon krass zu sehen, aber das Schöne ist, man kann diesen Knicks jetzt einfach alles zutrauen. Ne? Wenn sie zusammenbleiben, das ist die nächste große Frage, es gibt so ein paar natürlich Wackelkandidaten, wo man nicht weiß, ob die bleiben, einfach weil sie Free Agents werden und andere ihnen vielleicht mehr Geld bieten könnten. Das werden wir abwarten müssen. Aber das ist einfach eine rundum geile und tolle Geschichte einfach dieses Jahr.
Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, da haben sich auch 30 Jahre lange Zeit gelohnt. Es fühlt sich, das ist die Meisterschaft, die ich als New York Knicks-Fan erleben wollte. Und das ist auch, guck mal, ich bin ja Basketball, ich bin ja in vielen Sportarten so ein bisschen zu Hause, weil ich das mein ganzes Leben lang schon habe. Natürlich ist Fußball im Kern immer in der Mitte. Und ich bin ein großer Football-Fan und so. Und Basketball genauso. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es mich emotional so toucht. war sehr weit weg. Ja. Aber dachte, dieser Knicks-Titel, auch dieser Run dahin, das ist vergleichbar mit Werder Bremen wird deutscher Meister. So, das hätte ich nicht so gedacht, weil da so viel mehr drin steckt in den Zwischenzeilen und auch in der ganzen Choreografie, nennen wir es doch mal, wie das sich alles aufgebaut hat. Deswegen fühlt es sich so gut an. Und ich glaube auch, und das ist ja auch vielleicht nochmal der Blick, weil wir nur über nichts gesprochen haben bisher, aber noch einmal mit einem kleinen Blick auch auf die Spurs, dass da schon auch das Zeitfenster mit dazu gespielt hat. Denn du hast, wie du schon gesagt hast, die waren einfach 70% in Führung. Und die haben Spiele verschenkt, die sie nicht verschenken müssen. Das habe ich auch gehört. Jedes Spiel hatten sie einmal mindestens 12 Punkte Vorsprung und haben nur ein Spiel davon gewonnen und so weiter und so fort. Und ich finde auch, dass wenn ich auf San Antonio geguckt habe, ein bisschen der Kritikpunkt, dass Wemby auf der einen Seite der Superstar ist, von dem wir jetzt in den nächsten Jahren viel sehen werden. Und deswegen vielleicht das Zeitfenster davor war, nicht wie bei Hakeem Olajuwon früher, den du in seiner Peak triffst, sondern du triffst halt jetzt Wemby kurz vorher. Und ich finde auch, dass Wemby in vielen kleinen Elementen und auch Videoschnipseln und allem, was du gesehen hast, schon das Bild gezeichnet hat vom Typen, der noch nicht reif genug ist, um das Ding zu bringen. Und ich will gar nicht emotional zu sehr drauf rumhacken, aber von letzter Szene vom Platz zu gehen und nicht mal dem Champion zu gratulieren, plus diese kleinen Foul-Situationen, die es gegeben hat, wo bis hin zu, also, wollte er eben wirklich gegen das Knie treten und so kleine Nicklichkeiten, Dinge, die es alle gibt und wofür wir auch Sport lieben, dass er vielleicht auch manchmal ein bisschen bis hart und an die Grenze rangeht. Aber dieser Wemby, der wird ja wahrscheinlich diesen Sport noch prägen. Jetzt muss er charakterlich aber auch noch dahin kommen. Und ich fand, da waren Bronson eher in so einer Linie von den, keine Ahnung, in den Jordans und in Bryans, wie er sich auf einen Titel fokussiert hat, als ein Wemby, der wahrscheinlich wirklich dann auch noch zu jung dafür war, um das zu carryen, was er hätte carryen müssen.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Lass mich auf einmal einsteigen. Aber man muss natürlich immer auch sehen, wie gesagt, wo es vielleicht auch Jalen Brunson herkommt. Meine, der hat dem auch schon in den Conference Finals gespielt. Der hat schon, dem wurde schon mehrfach das Herz gebrochen halt in diversen Playoff-Schlachten, die er geschlagen hat über die Jahre. Und das macht halt was mit dir. Also wir sagen ja nicht umsonst, dass es junge Teams nicht gewinnen. Das ist ja nicht einfach nur im Sinne von, ja, okay, Titel erst ab 25. Das ist ja nicht, sondern es ist einfach wirklich das diese Drucksituation in den Playoffs, da rede ich nicht mehr davon, dass man irgendwie sagt, naja, was die Defense wird, jetzt ein bisschen härter oder so, sondern einfach das zu checken, dass du kommst da hin, du siehst eine Mannschaft, sag, bis zu 7-mal, die tun alles, um, gerade wenn du einer der besten Spieler der anderen bist, und versuchen alles, um dich zu stoppen. Du musst Ideen entwickeln, wie du gegen Defenses spielst, die du vielleicht so auch noch nicht wirklich gesehen hast. Dann ist natürlich der Druck da, weil hab mal ein schlechtes Spiel in so einer Playoff-Serie, dann hacken alle auf die rum, gerade heutzutage mit Social Media etc., was da dieses Jahr los war. Das war ja stellenweise auch wirklich mit Paragraph 1 mit Artikel 1 des Grundgesetzes bei uns nicht zu vereinigen. Also muss man es klar sagen. Und ne, wenn ich dann jemanden wie Wemby da sehe, dann, das ist genau wie ich gesagt, dann sieht man einfach, da fehlt das einfach an Reife. So. Ich meine, da muss man auch sagen, der war zum ersten Mal in den Playoffs dabei. Das ist einer, der sich natürlich auch selber einen unfassbaren Druck macht, im Sinne von, ne, ich will der Beste sein, der auch vergangenes Jahr, muss man sagen, natürlich auch einen ziemlichen Schreckmoment hatte dann mit seinem Blutgerinnsel hier in der Schulter, wo er auch selber meinte, ey, ich wusste gar nicht, also wie mir geschieht, kann ich überhaupt mal weiterspielen? Ist es jetzt schon vorbei, ohne dass ich irgendwas erreicht habe? Und wenn der jetzt, auch für diesen ganzen Hintergrund, den ganzen vergangenen Sommer, der war ja bei den Mönchen, der hat mit, also bei Shaolin Mönchen trainiert, dann hat er mit KG trainiert, ne, hat sich überall versucht, ne, das Rüstzeug zu holen, um eben auch schon jetzt in dieser Situation so zu funktionieren, dass es klappt. Und es hat eben nicht geklappt, aber sie waren eben verdammt nah dran. Und ich glaube, was für ihn das Frustrierendste bestimmt auch war, da ist ein bisschen drüber gesprochen, dass natürlich die Fehler, die sie gemacht haben, die wurden so brutal bestraft, dass trotz dieser Dominanz, die sie zwischenzeitlich ausgestrahlt haben, da redet nicht mehr davon, dass man nur mit 10 oder 12 geführt hat, sondern einfach, die haben wirklich stellenweise geschafft, auch in Spiel 5 wieder in der ersten Halbzeit, dass der, muss man ja sagen, der NBA-Champion keine Antwort hatte. Über ganz, ganz weite Strecken. Einfach da immer wieder gegen die Wand gelaufen ist, offensiv, weil einfach die Defense der Spurs so wahnsinnig gut war. Und wenn dann natürlich so einer wie er, der so leidenschaftlich damit umgeht und so auch angegangen wurde. Ich meine, wir haben es ja auch in den Serien davor gesehen, wie sie ihn gefoult haben und dann, ne, Playoffs pfeift man weniger und längere kriegen eh schon mal weniger Calls, ne. Ich will das nicht entschuldigen, was er da jetzt gemacht hat. Da waren auch ein paar Aktionen dabei, die waren einfach drüber. Aber Ich bin auch jemand, der auch lange mit jungen Spielern zusammengearbeitet hat, als Coach und so im Jugendbereich. Du hast immer mal wieder welche, die einfach, die brauchen Learnings. So, ne? Und ich verstehe jeden, der dann jetzt, sobald irgendwas passiert bei Social Media, da denkt, er müsste halt hier Richter und Henker in einer Person darstellen und einer Kommentarspalte. Aber ich glaube, wir sind alle besser unterwegs, wenn wir Leuten zugestehen, egal ob es im Sport ist oder im richtigen Leben, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Und ich bin mir sicher, dass das ihnen nicht nochmal passieren wird. So. Also die Geschichte natürlich in Spiel 5, ne, das war natürlich klar ein Flag und Foul, warum sie es nicht gesehen haben, als er den Fuß da unter Brunson stellt. Das erschließt sich mir nicht. Ja, dieser Wischer gegen Brunson, ich glaube, es war Spiel 4. Okay, das kann mal passieren, dass man sich sieht, der Ball war nicht da. Auch vom Platz zu gehen, ohne jetzt einen Handshake. Ich sag mal so, man kann es auch in der Kabine machen, das hat er wohl auch nicht gemacht, zumindest habe ich nirgendwo gelesen, dass er dann da war. Es gab ja auch diese Fuck Wemby Toast dann auf der Meisterfeier der Knicks. Von daher, gesagt, daraus muss man halt lernen. So, ne? Und dann hofft einfach, dass er daraus lernt. Wer daraus nicht lernt, dann kann man immer noch an die Wand nageln, aber gerade wenn man überlegt, für welche Franchise er spielt, mit Greg Popovich immer noch im Hintergrund, da bin ich mir relativ sicher, dass er da auch noch ein paar Sätze bis gesagt bekommt zu all diesen Themen.
Ja, die Frage, ob er zuhört, ne? Aber ja, das ist am Ende des Tages, wo dann auch vielleicht die Gerechtigkeit gesiegt hat, weil dieser Sport, und das ist, glaube ich, auch der Spannende daran, der wird halt dann doch nicht gewonnen von denen, die individuell die meisten Punkte machen oder sich für die coolsten halten, sondern da wird am Ende doch gearbeitet und am Ende da gewonnen, wo du wirklich dir als Team einen Erfolg holst. Und das war genau, wie du beschrieben hast, auch in dieser Serie so. Wenn zwischendurch die anderen nicht gecarried hätten, hätte Jalen Brunson nicht am Ende das Spiel 5 alleine auf dem Rucksack nehmen können. Und auf der anderen Seite hat es wahrscheinlich an den einen oder anderen Stellen gefehlt und trotzdem bin ich sicher, dass sie nächstes Jahr wieder da sein werden und wieder tief gehen werden und wahrscheinlich Erfahrungen gesammelt haben. Und ich weiß nicht, und das ist vielleicht der letzte Punkt Richtung Ausblick, ich weiß nicht, ob die Knicks das nochmal... Ja, das war ja nicht sportlich, sondern das war mental, was sie da geholt haben. Und du hast es ja selber auch schon gesagt. Aber vielleicht macht das sie genauso stark. Aber die NBA ist ja selber gerade so aufgestellt, als ob sie quasi, also sie braucht ja fast wieder einen neuen Champion nächstes Jahr, damit die Serie nicht reißt.
Ja gut, aber das Problem ist ja immer natürlich, wenn du solche Mannschaften hast wie jetzt New York, wo einfach irgendwie gefühlt alles passt. Und nochmal, also wenn natürlich bei diesem Finals, wenn da 3, 4, 5 Ballbesitzer anders laufen, verliert New York vielleicht sogar 4-0. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ne?
Ja.
Da ist es natürlich dann so, du hast einfach einen ganz kleinen so Margin of Error und das Ding ist halt, wie gesagt, ich habe es angesprochen, also Landry Shamet wird zum Beispiel Free Agent, genau wie Mitchell Robinson. Wollen sie die behalten? Können sie die behalten? Kriegen die von woanders vielleicht viel höhere Angebote? Dann, klar, kann man verstehen, wenn die weggehen. Aber selbst wenn die bleiben, dass das alles nochmal so zu replizieren, dass alles nochmal genau so funktioniert, das ist einfach super schwer. Auch wenn man natürlich mal gewonnen hat, die Frage, man sagt ja immer, es gibt ja diesen Hangover, jetzt zum Beispiel für die Spurs ja auch, und dann haben sie einfach verloren, jetzt schleppen die das mit und die können sie sicher erst wieder rehabilitieren, wenn es in die Postseason geht, oder erst spätestens erst wieder ab April, dann nächstes Jahr. Das ist eine ewig lange Zeit. Aber es gibt auch diesen Championship-Hangover, dass man dann sagt, okay, man, das letzte Basketballspiel, das man gespielt hat, war das Wichtigste deines Lebens und dann hast du einen Sommer, wo du vielleicht auch dann wirklich mit 10% weniger in den Grind einsteigst und dann geht die Saison los und du kriegst deine Ringe da und geil ist, aber doch alles nochmal auf Wiederverlage emotional. Und dann aber merkst du, scheiße, es ist erst Oktober, es ist erst November. Es ist ein halbes Jahr, bis es wieder ernst wird. Und da dann wirklich auch so durchzuziehen, das ist einfach auch mental einfach wirklich nicht leicht. Von daher, das sind alles Sachen, wie gesagt, jetzt sind ein Titel wunderbar und dann jetzt nächstes Jahr muss man halt abwarten, wie sie da durch die Saison kommen.
Ja, aber ich glaube, am Ende des Tages, vielleicht muss es das auch nicht. Vielleicht cool. Aber das Schöne ist, dieses Herz, diese Wunde, sie ist mit einem riesengroßen Aufkleber besetzt worden. Und ich habe auch das Gefühl, und das musst du aus neutralem Blick nochmal beurteilen, dass die NBA selber auch gewonnen hat, dadurch, dass die Knicks den Titel gewonnen haben und nicht...
Ja, ist immer schwer, finde ich das so, weil natürlich hat die NBA natürlich jetzt die größte Stadt in den USA hat jetzt den Meister gestellt. Die Einschaltquoten waren ja auch überragend von den Finals, aber das ist ein bisschen das dreckige Geheimnis dieser US-TV-Einschaltquoten, dass die bei den Finals hauptsächlich immer aus den jeweiligen Städten, die dabei sind, zustande kommen. Und wenn du sagst, der größte Fernsehmarkt der USA da mit dabei ist, ist natürlich immer gut. Aber ich frage mich immer, okay, also wie geht's? Also, ja klar, es ist eine tolle Geschichte, wird überall darüber berichtet. Gar keine Frage, aber das wäre sicherlich auch irgendwie, wenn San Antonio gewonnen hätte. Und wenn man Yama da zum ersten Mal als Champion gewesen wäre, alle würden darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es kohletechnisch großartig was bringt, weil die Fernsehverträge sind ja gemacht für die nächsten 11 Jahre, jetzt haben wir die nächsten 10 Jahre. Aber wahrscheinlich in Sachen Merch wird wahrscheinlich viel über den Ladentisch gehen in New York. Ich glaube, der Liga geht es generell auch besser, wenn so ein großer Markt einfach, wenn die guten Basketball spielen.
Gern geschehen an der Stelle.
Ja, wahrscheinlich auch für die Knicks an sich natürlich. Können sie nochmal die Preise erhöhen vielleicht. Aber aber ansonsten weiß ich mal gar nicht, ob es so viel denen bringt, wenn jetzt da so ein Big Market gewinnt versus, wie sagt San Antonio gewinnt zum Beispiel oder Oklahoma City. Aber eins wissen wir, für die Knicks war es natürlich überragend gut und wichtig.
Hat sich eigentlich auch gefreut? Also du bist ja Don immer analytisch und sachlich, aber ich habe das Gefühl, das war ja ein Titel, da konnte man ja nur emotional werden eigentlich, oder? Bei der Road.
Ja, die Leute fragen mich ja immer so, hast du gar kein Team irgendwie? Und dann sage ich immer, naja gut, ich meine, ich war damals so Run-Team-C-Fan, ne, von Tim Hardaway, von Mitch Richmond und Chris Mullin, das war so mein Spieler. Und dann haben die ja nicht so lange zusammen gespielt. Und dann habe ich noch ein bisschen so auf die Warriors geguckt, aber war jetzt nicht so emotional mit denen verbunden. Und dann, aber als irgendwie dann auch alle raus waren aus der Liga, ich glaube, Reggie Miller und Karl Malone waren so die Letzten, mit denen ich so aufgewachsen bin, da habe ich mir dann auch so gesagt, ja gut, gut, das war's dann jetzt auch jetzt. Also dann, ich habe zum Beispiel zu LeBron oder so, habe ich irgendwie nie so eine emotionale Bindung aufgebaut, weil einfach dachte, gut, der ist halt jetzt natürlich, ich meine, ist ja egal, wie alt die Leute sind, aber ich hatte irgendwie nie so, also da war ich auch schon im Job und nicht, dass ich jetzt krankhaft immer versuche, irgendwie neutral zu sein, wenn ich ein Spiel gucke, aber ich versuche halt schon, also irgendwie hat mich dann nichts mehr so gekickt, einfach so, weil diese jugendliche, kindliche, naja, Jugendliche, aber mit 14 ist angefangen, Faszination weg war. Aber ich kann mich eben wirklich immer ergötzen an einfach geil, intelligenten Basketball. Und das muss man sagen, haben die Knicks natürlich gespielt. So. Gleichzeitig fand ich natürlich auch die Defense von San Antonio überragend. Und für mich, was ich eben nicht vergessen werde von diesen Finals, ist eben dieses vierte Spiel, weil ich da halt auch, ich habe immer in Real Life morgens geguckt und hatte dann, aber es war Halbzeit, und dann habe ich ja das mein Kind fertig gemacht, dass es zur Schule geht. Und dann habe ich mich wieder in der zweieinhalb Sekunden dachte mir schon so, okay, mache ich so, was ich sonst immer gemacht habe, auch in den Conference Finals, dass wir irgendein Team mit 20 Führer kurz mal vorspulen und zu gucken, kommen die nochmal ran oder nicht? Und wenn nicht, ist egal, dann muss ich auch nicht bis zu Ende angucken. Und dann dachte ich mir aber so, nee, komm, das machen wir jetzt so, die letzten paar Spiele, das machen wir jetzt einfach so.
Aber es ist ganz geil, das heißt, vielleicht hat dein Unterbewusstsein dir auch gesagt, vielleicht hast du es gespürt.
Ja, und das Ding war dann halt, das Geile war halt, das ist ja im Nachhinein jetzt doch wieder von vielen auch vergessen worden, ne? Weil, also viele haben natürlich immer jetzt im Kopf, dass dann die Spurs da am Ende diese Fehler machen. Man muss aber sagen, dass die Knicks genauso viele Fehler machen. Ich weiß, alle gucken immer auf Josh Hart mit seinem Dunk, Korbleger, den er daneben macht. Aber Josh Hart macht noch einen anderen Riesenfehler, als er halt einmal nicht ausblockt. So. Und dann, ich glaube, Castle den Rebound bekommt. Und ich saß da halt wirklich in diesen letzten Minuten und habe dann auch gar nicht, ich hab nicht mal dann mehr die Auszeiten vorgespult, weil am Ende dann immer dann ja die Auszeiten nicht rausgeschnitten werden vom League Pass, weil ich nicht sehen wollte unten in der Zeitleiste, ob es Verlängerung gibt oder nicht. Und dann saß ich da halt und immer, wenn diese Fehler passiert sind, immer so, oh, immer so gestöhnt, auf beiden Seiten einfach, weil das ja dann wirklich, weil ich halt weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so einen Scheiß baut in der Situation. Und dann am Ende zu sehen, wie es dann halt geklappt hat. Und dann auch zu sehen, ich meine, Larry David saß da ja quasi da direkt in der ersten Reihe da rechts am Korb, immer runtergeguckt, wie wird der denn reagiert. Und die anderen Celebrities, die da saßen, die man dann so auf der Seite vom Feld gesehen hat, das war einfach, und überhaupt die Halle, also ne, weil ich auch, mein Kollege Dean war ja da für God Next, ich war so neidisch in dem Moment, dass der einfach da in der Arena war, um es einfach mitzuerleben, weil das war ja wirklich eine Geschichte. Irgendwer gesagt, es ist Broadway und das war es ja auch. Ne? Es war eine Geschichte von Anfang bis Ende mit einem unfassbaren Spannungsbogen und so eine, ja, einfach, es kulminiert dann in diesem Tipp, der, wissen wir, was vielen so klar ist, das was der Anunobi da gemacht hat, ist einfach auch, es ist ja auch kein normaler Tipp-In gewesen. Normaler Tipp-In ist, du bist irgendwie in der Nähe vom Korb und der Ball fliegt hoch und fliegt so gerade wieder runter und du tippst ihn irgendwie rein.
Und du tippst ihn rein, ne?
Und er meinte, er wollte ihn danken, so, dafür war er natürlich viel zu weit draußen. Aber den Ball dann wirklich nur mit den Fingern so anzustupsen und dass er einfach dann auch in so einem hohen Bogen dann da reingeht. aus der Entfernung, das ist einfach, das sieht man halt auch nicht. Das ist, mir fällt auch keine andere Szene ein, wo das so alles so war. Und dann
siehst
in der Situation.
Ja, mach mal da.
Das in der Situation, das mit dem Fehler die auch von De'Aaron Fox davor und dann den zweiten wieder von De'Aaron Fox. Das war so krass und das werde ich nicht vergessen. Dieses vierte Spiel, das war wirklich, da war ich am Ende auch emotional, weil ich halt auch dachte, okay, es ist so ein krasses Gefühl, sowas wettzumachen. Und danach war mir eigentlich auch klar, dass sie dann das Gewinn ja bei mir am Podcast sagt, es wird es in 5 Spielen zu Ende sein. Weil wenn du einmal so eine Prüfung bestehst, dann weißt du im Endeffekt auch, dann hast du den Glauben, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, dass du alles wegstecken kannst. Und das haben sie dann ja auch im 5. Spiel wieder gemacht.
Guck mal hier. Da in meinem kleinen Büro hängt da oben The Dunk.
Ja, ich weiß, ja, genau. Ja.
Und die Tippin von Anunoby, von OJ, ist auf jeden Fall das nächste Poster.
Ja, ich hab gelegen, die Kollegen von Hands of God haben doch schon einen Print dafür gemacht, habe ich gesehen.
Ja, das, ja, ich werde auf jeden Fall dieses Foto mir auch irgendwo hier in mein kleines Studio hängen. Denn es ist die zweite große Szene mit den Knicks und ist lustig. Ja. Weil bei allem drumherum ist das Bild, was am Ende für diesen Titel stehen bleiben wird.
Ja,
und dass wir beide hier eine wunderbare Reise zusammen machen und machen werden. Denn wir werden weitermachen. Aber als Champion. Und das hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich, in dem ganzen Scheiß, den wir hier mal angefangen haben. Bei allem, was ich mir von dir mal anhören könnte. Ich bin glücklich darüber, dass die New York Knicks Champion geworden sind. Und ich freue mich trotzdem darauf, auch weiterhin mit dir an der Seite den Leuten da draußen ein kleines bisschen Basketball zugänglich zu machen. Denn vielleicht werden es jetzt ein paar mehr. Mal gucken, wie viele Knicks Caps ich jetzt sehen werde und Trikots im Urlaub und sowas alles. Aber wie gesagt, der Bandwagon ist geöffnet. Kommt alle rein. Ihr werdet durch Leiden gehen. Ist so lustig, wenn ich mich in anderen Sportarten auch immer drauf gucke. Im Football fällt das besonders auf in Deutschland, wenn du so siehst, dass Leute so Patriots-Fans sind oder Seahawks-Fans sind oder auch Tampa Bay Buccaneers-Fans sind. Alles, weil Tom Brady irgendwie Titel gewonnen hat mit Mannschaften oder so. Und dann aber gar nicht wissen, wie die Legacy davor oder dahinter aussieht. Und jetzt in der Tristesse des Niemandslandes mit ihrem Buccaneers-Trikot durch die Gegend laufen. Das ist die Leidensphase, die du haben wirst, wenn du nach Knicks-Fan wirst. Mal gucken, ob sie mal was machen. Das werden wir alles rausfinden. Wir werden weitermachen. Jetzt kommen ja für dich die heißen Phasen eigentlich, ne? Du sagst, jetzt kommen die wirklichen Experten wieder zum Vorschein und nicht die Leute, die einfach nur Finals gucken, weil es hübsch ist.
Ja, ich meine, jetzt kommt die Draft nächste Woche, dann beginnt die Free Agency eine Woche später. Und da wollen die meisten Leute ja mittlerweile drüber reden, über Trades, Wechsel, die Rookies, die gezogen werden. Das Spiel selber ist ja leider Gottes mittlerweile immer sehr im Hintergrund, wenn man es vergleicht mit diesen Geschichten. Aber bringt viele Klicks, sagen wir es mal so.
Und wir werden auf jeden Fall reingehen. Und dann gucken wir mal, wann und wie wir weitermachen. Aber wir werden weitermachen mit Triple-Double. Ein Ding, das ich angefangen habe, weil ich wieder mehr in die NBA rein wollte und euch da draußen über meine Schulter den Zugang zu dem Wissen von Dre Vogt zu geben, dass wir jetzt am Ende über die Championship reden, hätte ich nicht gedacht, aber ich bin dankbar. Danke, Dre.